Also der E-Motor ist definitiv nicht ausgeforscht. Und dann dieses Thema Downsizing, das fängt ja jetzt erst richtig an. Das ist natürlich auch eine Frage von Marketing. Je größer die Zahl, desto schöner. Was hilft es mir, wenn ich höher drehen kann, aber mir der Rotor auseinanderfliegt? Eine Antriebseinheit zu bauen, die effizient ist, performant ist, aber eben auch günstig ist. Mhm. Das ist, glaube ich, die viel größere Herausforderung.
Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute wieder an meiner Seite der geschätzte Kollege Gerd Stegmeier, frisch aus München importiert quasi.
Genau, mit ein bisschen Verspätung, aber immerhin.
Ja, von der Verspätung kriegt ihr beim Podcast und im Video ja zum Glück nichts mit. Aber ich habe mal eine Frage, so grundsätzlich an euch. Wir sind uns ja einig, oder? Frage. Wir sind uns einig, die Physik und ihre Gesetze, die gelten doch für uns alle und auch für E-Motoren beispielsweise. Das heißt, egal, ob die jetzt alt sind oder ob es super neu ist. Spannend ist aber, wenn man sich die E-Motoren in Elektroautos anschaut, dann sehen wir bei Mercedes, bei Tesla, bei BMW, Renault, selbst bei den Chinesen wie Xiaomi und BYD und all den anderen nicht ein Motorenkonzept, sondern ganz viele verschiedene. Aber eigentlich müssten die Regeln der Physik ja für alle gleich sein. Und warum gibt es jetzt nicht ein Lieblingsaggregat, bei dem sich alle Unternehmen sagen, das ist es? Wieso das so ist, wieso es überhaupt unterschiedliche E-Maschinenkonzepte gibt und welche das sind und was die können, das wollen wir heute klären. Und dafür haben wir David Drechsler eingeladen. Der ist an der RWTH in Aachen am PEM und hat dort was ganz Verrücktes gemacht. Er hat unfassbar viele E-Maschinen angeguckt, analysiert, zerlegt, verglichen und hat deswegen eine gigantische Expertise. Und genau von der wollen wir heute profitieren und uns da mal einarbeiten. Deswegen, David, schön, dass du da bist, dir die Zeit heute nimmst und uns mal in die Welt der E-Maschinen mitnimmst.
Ja, hi Luca, hi Gerd. Danke erstmal für die Anmoderation. Freut mich, heute hier sein zu dürfen. Genau, David Drechsler, mein Name. Wie du schon gesagt hast, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am PEM der RWTH Aachen. Steht für Production Engineering of E-Mobility Components. Das heißt, ein bisschen sperrig, aber wir beschäftigen uns eigentlich, ganz einfach gesagt, mit Prozesstechnik für Elektromobilkomponenten beziehungsweise für Komponenten von elektrifizierten Antriebssträngen. Das reicht vom E-Motor über die Batterie, über die Brennstoffzelle, dann aber auch bis hin zu der gesamten Antriebsstrangebene. Das heißt, sowohl die Integration ins Fahrzeug betrachten wir hier am Lehrstuhl mit. Genau. Ich habe vor gut 2,5 Jahren hier angefangen, eben in der Gruppe Electric Drive Production. Das heißt, wir und beziehungsweise ich und meine Kollegen, wir fokussieren da den E-Motor, hauptsächlich für den Automotive-Bereich, aber natürlich schauen wir auch mal nach links und rechts. Da gibt es natürlich Schnittstellen beziehungsweise Schnittmengen, die das Ganze betrachtenswert machen. Genau. Ja. Ich selbst beschäftige mich dissertationsseitig mit dem Thema, Verarbeitung von Litzendrähten in Traktionsanwendungen. Mhm. Die sind von der Handhabung ein bisschen komplexer und entsprechend braucht man da eben dedizierte Prozesse. Und da schließt sich dann auch der Kreis zur Prozessentwicklung.
Und ich glaube, spätestens an der Stelle merkt auch alle Zuhörer und Zuschauer jetzt schon, das wird heute ein Deep Dive. Ich freue mich tierisch drauf, weil wir, glaube ich, heute wirklich viel lernen können, auch so verstehen, wo denn diese Unterschiede bei den unterschiedlichen Konzepten herkommen. Und da würde ich auch dann tatsächlich direkt gerne einsteigen, David. Ihr habt eine Benchmark-Studie gemacht und ich meine 48 E-Maschinen aus 36 oder 32 Fahrzeugen angeschaut, die von 2018 bis 2023 produziert wurden oder vorgestellt wurden. Und jetzt ist meine Frage, welche ist denn die beste? Ihr habt doch jetzt die alle gesehen. Was ist der heiße Scheiß bei den E-Maschinen? Was ist die beste?
Genau, die Parameter, die du gerade genannt hast, die stimmen soweit. Genau, da haben wir mit ich und meine Kollegen haben uns da eben sowohl aus Benchmark-Studien als auch dann hier bei uns vor Ort beim Zerlegen gepaart mit Daten aus dem Internet eben da die Motoren angeschaut und das Ganze dann noch mit zusätzlichen Daten, Patenten gematcht, um da einfach mal so ein holistisches Bild zu reißen, sowohl für Leute, die eben nicht aus der Bubble kommen, als auch eben für Leute, die aus der Bubble kommen. Für beide ist da, glaube ich, ein bisschen was dabei. Um zurück zur Frage zu kommen, das lässt sich eben nicht so pauschal beantworten. Je nach Anwendung, je nach entsprechender Anforderung ist da eben das ein oder andere mehr oder weniger geeignet. Das hängt vom Segment ab, das hängt vom, ist es ein Hauptantrieb, ist es ein Nebenantrieb, wo wird da eingesetzt? Da gibt es eigentlich so eine Vielfalt, dass man da eben nicht klar sagen kann, das ist der eine Motor, der alle anderen dominiert, beziehungsweise das ist die eine Topologie, die alle anderen dominiert. ich bin jetzt nicht so firm mit Verbrennungsmotoren, aber ich würde mal sagen, es gibt da ja auch Sechszylinder, Dreizylinder, Boxermotor, was auch immer für Variationen. Und auch die haben ja gewisse Vor- und Nachteile. Sicherlich, vielleicht ist da die Dominanz der einen oder anderen Topologie ein bisschen höher, aber da ist der E-Motor einfach super vielfältig in seinen Ausprägungen und in seiner Topologie, sodass man da eben für die Anwendung dediziert einfach auch gestalten kann.
Mhm. Ja, man beschreibt es ja oft mit so einem Spinnennetzdiagramm, die verschiedenen Eigenschaften, wo der eine oder der andere Motor besonders gut ist. Was wir so gefunden haben, ist so Leistung, Effizienz, Gewicht, Rohstoffe, aber auch die Kosten damit verbunden sind, wie leicht lässt sich es herstellen, Haltbarkeit und vielleicht auch Bauraum. Wie blickt man da eigentlich dann durch, wenn man sich so viele Motoren anschaut und ja vorher, sage ich mal, nicht drauf geguckt hat, was war der spezifische Zweck? Also wie kommt man da durch überhaupt?
Genau, in der Studie hat es uns jetzt sicherlich geholfen, dass wir uns reine Traktionsmotoren angeschaut haben. Das heißt, von, ich sag mal, Frontantrieb, Heckantrieb oder eben von einem Allrad angetriebenen Fahrzeug, rein die Motoren haben wir da betrachtet. Das heißt, der grundsätzliche Zweck aller Motoren teilte sich eigentlich auf in, habe ich einen Haupt- oder einen Nebenantrieb. Aber die grundsätzliche Funktion und damit auch die Anforderungen waren da schon mal für alle gleich. Das hat das Ganze dann sicherlich schon mal vereinfacht. Und dann ist es eben, sich eine Struktur aufzubauen. Im Endeffekt ist es nichts anderes wie vieles im Leben. Eine große Excel-Tabelle mit vielen Zeilen, gefüllt mit ganz vielen Werten. Und tatsächlich das Überraschende, die Arbeit war nicht getan, als die Excel voll war, sondern dann hatte man viele Daten und dann ist immer eigentlich, wie so häufig aktuell, die Frage, was mache ich mit den vielen Daten? Wie bereite ich sie so auf, dass ich Dinge lesen kann, die ich sonst nicht auf den ersten Blick sehe, und wie visualisiere ich die schön? Das war dann noch viel mehr die Herausforderung, nachdem wir die Daten quasi zusammengefahren hatten. Mhm.
Vorweg würde mich interessieren, dass wir auch alle bei den Zuschauern und Zuhörern und auch wir hier auf dem gleichen Niveau sind. Kannst du mal kurz skizzieren, aus welchen Grundelementen im Wesentlichen so eine E-Maschine besteht? Wir hören immer von Wicklungen, wir hören von Rotoren, von Statoren, aber was ist das, wie hängt das zusammen? Kannst du kurz mal diesen Aufbau skizzieren, bitte?
Klar. Also eine elektrische Antriebseinheit, auch im Englischen dann häufig als EDU, Electric Drive Unit bezeichnet, besteht im Prinzip aus einer Leistungselektronik. Das ist unser Kommunikationselement zwischen Batterie, ich sag mal unserem Fußpedal und dem E-Motor. Das heißt, wenn wir aufs Gaspedal drücken, dann nimmt die Leistungselektronik, ich sag mal, diese Betätigung des Pedals und sagt, Batterie, ich brauche so und so viel DC-Strom, bitte liefer die jetzt an den Motor, beziehungsweise liefer die an mich und ich wandle die um. Also die DC-Spannung meiner Batterie wandle ich um in den AC-Strom, der dann eben in die Aktivkomponenten, ich sag mal, eingespeist wird. Das heißt, wir haben die Leistungselektronik. Wie schon gesagt, wir haben unsere Aktivkomponenten Rotor und Stator. Das heißt eben, wir haben eine statische Einheit und eine rotierende Einheit. Das sind beides in der Regel zylindrische Bauteile, die koaxial zueinander rotieren.
Koaxial heißt, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Die sind quasi auf der gleichen Achse liegen.
Ganz genau, also die drehen ineinander. Okay. Das heißt, ich habe einen großen Zylinder und einen kleinen Zylinder und mein äußerer Zylinder hat innen, ich sag mal, eine Aussparung, in der sich der kleinere Zylinder dreht. Jetzt gibt es noch Außenläufer und Innenläufer. Das heißt, einmal ist der Stator im Inneren, einmal ist der Stator im Äußeren und der Rotor entsprechend dann invertiert. Im Automotive-Bereich ist aber eigentlich, jetzt mal abgesehen von so ein paar Radnabenkonzepten, der Innenläufer die dominierende Topologie. Das heißt, wir haben ein statisches Bauteil, den Stator außen und den Rotor im Inneren. Genau. Zudem haben wir ein Getriebe, das heißt, es haben so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen der Mythos, aber man sagt ja immer, ja, wenn wir einen Verbrennungsmotor haben, haben wir ein Schaltgetriebe. Beim E-Motor braucht man das nicht mehr. Auch da haben wir eine Reduzierstufe. Wir haben zwar in der Regel kein schaltbares Getriebe. Das heißt, wir haben nicht mehrere Getriebestufen, zumindest in der Regel, sondern wir haben eine Übersetzung, die dann reicht, um eben dieses Bedarfskennfeld zu erzeugen, was wir für eine Automotive-Anwendung brauchen. Da ist einfach das Kennfeld von einem E-Motor viel dankbarer als das von einem Verbrennungsmotor. Genau. Aktivkomponenten, du hast eben schon gesagt, Rotor und Stator. Der Stator ist im Prinzip ein Blechpaket, zylindrisches Bauteil, was Aussparungen hat, das sind die sogenannten Nuten, und dort befindet sich die Statorwicklung drin. Die wird über die Leistungselektronik mit einem Dreiphasenstrom, einem AC-Strom quasi gespeist und erzeugt ein Magnetfeld, ein rotierendes Statormagnetfeld. Und der Rotor interagiert eben mit diesem Magnetfeld. Und je nach Topologie, ob wir jetzt eine PSM, einen Induktionsmotor oder eine fremderregte Maschine haben, interagiert der Rotor auf unterschiedliche Art und Weisen. Grundsätzlich die Topologie des Stators ist aber für alle drei im Automotive etablierten Strukturen ziemlich gleich. Sicherlich hier und da hat man kleine Nuancen, die unterschiedlich sind. Die generische grobe Struktur ist aber ähnlich. Also ich kann durchaus sagen, dieser Stator, den paare ich mit unterschiedlichen Rotortopologien, wie es OEMs auch handhaben. Genau die Feinheit hinsichtlich der Unterschiede befindet sich dann rein im Rotor in Bezug auf die unterschiedlichen Topologien.
Weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, PSM, Induktionsmotor, ASM, kannst du das auch noch für unsere Hörer mal aufdröseln, was der Unterschied?
Genau. Bei einer PSM, also bei einer permanent erregten Synchronmaschine, wie der Name schon sagt, drehen sich das Rotor und Stator, Magnetfeld synchron zueinander. Das heißt, ich habe keinen Schlupf, keinen Winkelversatz dazwischen. Und ich habe eben in meinem Rotorblechpaket feine Aussparungen, in die ich Magnete einlasse. Und diese Magnete erzeugen ein permanentes Magnetfeld, das dann mit dem generierten Magnetfeld der Statorwicklung quasi interagiert. Das heißt, es folgt dem, wenn das Statorfeld sich in der Statorwicklung in Anführungszeichen bewegt. Genau. Bei einer fremderregten Maschine ist das Konzept ein bisschen anders. Wir haben im Prinzip eine Statorwicklung und im Rotor ebenfalls eine Wicklung, die wir dann über einen Schleifbürstenring oder über eine Induktionsspule bestromen. Und durch diese Bestromung, durch diese Wicklung dann ebenfalls ein Magnetfeld erzeugen und dieses interagiert dann mit dem Statormagnetfeld. Mhm. Als drittes die Induktionsmaschine. Da haben wir einen Kurzschlusskäfig im Rotor. Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben auch hier ein Blechpaket. Und das Blechpaket hat auch Aussparungen, die dann mit Kurzschlussstäben quasi bestückt sind. Also im Prinzip Blechpaket, ich sag mal 100 mm Höhe, außen Aussparungen, da sind so Stäbe drin, sind meistens sogar angeschrägt und die sind auf beiden Seiten des Blechpaketes in einem Kurzschlussring miteinander verbunden. Und was dann passiert ist, ich habe diese Statorwicklung, die erzeugt ein Magnetfeld und die induziert einen Strom in diese Kurzschlussringe. Und dadurch, dass die eben kurz geschlossen sind, kriege ich eben genau diesen Kurzschluss und dann vielleicht erinnern wir uns alle nochmal an, ich sag mal, Physik, so fünfte Klasse bis siebte Klasse zurück. Ein elektrisches Teilchen in einem magnetischen Feld, auf das wirkt die Lorentzkraft. Und das erzeugt dann eben die Rotation.
Das war das mit dem Finger, mit den drei Richtungen, richtig?
Korrekt, korrekt.
Ha! Die rechte Handregel. Sehr okay. Gut. Asynchronmaschine haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht besprochen. Oder ist das Synonym?
Ja, genau. Asynchronmaschine ist das Synonym für den Induktionsmotor. Die fremderregte Maschine ist ebenfalls synchron und die Induktionsmaschine, also der Asynchronmotor, der läuft eben asynchron. Da habe ich einen gewissen Schlupf zwischen dem Statormagnetfeld und dem Rotor, der diesem Magnetfeld eben folgt.
Kommt das aus der Reaktionsträgheit dann des Magnetfelds, dass da ein Unterschied entsteht, oder?
Genau, das Statormagnetfeld läuft in dem Fall schon los und der Rotor rotiert eben den aufgrund der Reaktion langsam nach, korrekt.
Mhm. Ja, okay.
Ich habe jetzt gesehen, bei euch die meisten dieser E-Maschinen waren PSMs, also permanent erregte Synchronmaschinen. Das heißt, da sind diese seltenen Erden drin, diese teuren, vermeintlich teuren Dinge, die so selten gar nicht sind, wie wir immer wieder lernen und hören. Wieso ist das so der Common Sense, diese Magnetmotoren zu benutzen, wenn es doch eigentlich schwierig ist? Weil wir auch wissen, dass China zum Beispiel so auf dieser Lieferkette hockt und so.
Genau. Also grundsätzlich, wenn wir uns das Kennfeld von dem E-Motor angucken, dann haben wir im Prinzip, wir haben einen Bereich, in dem liefern wir ein konstantes Drehmoment bis zu einem gewissen Punkt, ab dem wir die Maximalleistung erreichen und dann kommen wir in den Feldschwächebereich. Also sprich, wir haben eine konstante Linie und dann flacht die nach unten ab. Und wenn wir uns diesen Bereich angucken und dann beispielsweise so einen WLTP-Zyklus darüber legen, dann liegt der WLTP primär von seinen Anforderungen, sprich, welche Drehzahlen, welche Momente brauche ich eben im, ich sag mal, niedrigen bis mittleren Drehzahlbereich bei einem niedrigen bis mittleren Moment. Und wenn man sich jetzt die Charakteristiken dieser einzelnen Motoren anschaut, dann muss man eben sagen, dass die permanent erregte Synchronmaschine in diesem Bereich einfach sehr viele Vorteile bietet. Ich habe ein permanentes Magnetfeld im Rotor, das heißt, ich muss wie bei den anderen beiden Topologien, ich sag mal, keine Energie aufwenden, um das andere, ich sag mal, Gegenmagnetfeld zu erzeugen. Bei meiner Induktionsmaschine oder dem Asynchronmotor muss ich eben erst diesen Strom in meinem Käfigläufer, in meiner Induktionsmaschine erst erzeugen. Ich muss da Strom rein induzieren. Das heißt, das kostet mich Energie. Genauso wie bei der fremderregten Maschine muss ich die Wicklung eben bestromen. Das erzeugt natürlich alles Verluste, die ich bei der PSM nicht habe. Da habe ich einfach ein permanentes Magnetfeld, das ist da, und ich erzeuge einfach ein Statum-Magnetfeld und interagiere dann damit. Das heißt, ich habe geringe Wärmeverluste, insbesondere im niedrigen Drehzahlbereich. Ich habe ein starkes Magnetfeld aufgrund dieser performanten Materialien, die wir da verwenden. Und entsprechend sind wir da in diesem niedrigen bis mittleren Drehzahlbereich einfach mit der PSM super unterwegs. Und deshalb ist das auch die etablierte Topologie dort. Gepaart mit der Herstellbarkeit, es ist relativ einfach, vergleichsweise. Ich möchte jetzt natürlich alle Unternehmen oder Kollegen, die sich eben mit der Magnetmontage beziehungsweise mit der Optimierung von permanent erregten Synchronmaschinen beschäftigen, möchte ich nicht diskreditieren beziehungsweise kleinreden. Das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, aber man muss es ja immer relativ sehen, und da ist die PSM vielleicht ein bisschen einfacher herzustellen als eine fremderregte Synchronmaschine zum Beispiel. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Fremderregte Synchronmaschinen und Induktionsmaschinen sind beide, ich sag mal, besser regelbar, weil wir erzeugen dieses Magnetfeld im Rotor. Einmal bestromen wir die Wicklung und einmal induzieren wir mit dem Stator-Magnetfeld eben den Mechanismus, der für die Rotation sorgt. Das heißt, da sind wir im höheren Drehzahlbereich besser unterwegs. Warum sind wir da besser unterwegs? Ein Rotor, der rotiert und ein Magnetfeld hat, je höher die Drehzahl ist, der induziert einen Strom zurück in den Stator. Und diesem Magnetfeld müssen wir ab einem bestimmten Punkt, ab einer bestimmten Spannung entgegenwirken. Das nennt sich dann der Feldschwächebereich. Ab dann verwenden wir einen dedizierten Teil unserer Statorwicklung rein dafür, um diesem Magnetfeld quasi entgegenzuwirken und weiter Drehzahl steigern zu können. Und dadurch, dass, wie der Name schon sagt, das Magnetfeld permanent ist bei der PSM, ist dieses Magnetfeld immer da. Bei der Induktionsmaschine bzw. der Asynchronmaschine bzw. der fremderregten Maschine kann ich dieses Magnetfeld natürlich steuern, weil ich erzeuge es selbst. Das heißt, wenn ich möchte, dass dieses, meine, das Back-EMF geringer wird, dann regle ich einfach den, ich sag mal, erzeugenden Mechanismus in meiner Statorwicklung runter und kann ihn deshalb im höheren Drehzahlbereich, wo dieses Back-EMF besonders prägnant ausgeprägt ist aufgrund der Drehzahl, einfach viel besser steuern. Das heißt, im niedrigen bis mittleren Drehzahlbereich hat die PSM aufgrund ihrer Struktur den Vorteil, und den Nachteil eher im höheren Drehzahlbereich, während mit Induktionsmaschine und fremderregte Maschine wir da einfach dann im höheren Drehzahlbereich punkten. Aber das ist natürlich vom WLTP her weniger relevant auf der einen Seite, und zum anderen Induktionsmaschine bzw. Asynchronmaschine ist nicht ganz so effizient wie eine PSM.
Ist im WLTP oder überhaupt? Weil das wäre jetzt nämlich genau der Einschub, den ich habe. Für das WLTP-Fenster passt es. Und ich meine, wir kennen es alle von 1-Liter Dreizylinder-Turbomotoren. Die sind im WLTP total toll oder in NFZ gewesen. Aber so in der Realität halt selten mit ihren beschworenen 3 Litern gefahren oder wie viel es dann auch immer waren.
Sehr gute Frage, die auch, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also grundsätzlich die Effizienz, die Peak-Effizienz ist niedriger und liegt auch bei höheren Drehzahlen. Das könnte ich aber über beispielsweise eine Anpassung des Getriebes beziehungsweise je nachdem, wie ich meine Gesamtantriebseinheit gestalte, einfach auch kompensieren. Das heißt, diese Punkte, wo bin ich effizient, wo bin ich nicht effizient, die kann ich sag mal, wild hin und her schieben. Ne? Da ist der E-Motor einfach super flexibel beziehungsweise hat super viele Gestaltungsmerkmale, die man dann entsprechend anpassen kann. Aber die grundsätzliche Effizienz auch außerhalb vom WLTP, wie groß sind diese Muschelkurven mit der entsprechenden Effizienz, das ist einfach bei einer Asynchronmaschine etwas schlechter ausgeprägt als bei einer PSM. Genau.
Und die, das heißt, ja. Nur zu.
Genau, ich wollte jetzt noch kurz auf die fremderregte Maschine eingehen. Die ist von der Effizienz ja gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, sie liegt noch ein bisschen unter der PSM, kommt immer so ein bisschen auf die Gestaltung drauf an. Aber da kommt man aufgrund der Regelbarkeit gerade in diesem höheren Drehzahlbereich schon auf eine hohe Effizienz, und entsprechend kann man damit dann auch schon eine PSM ersetzen, wie das ja beispielsweise in einem Renault oder auch in einem BMW zumindest in manchen Fahrzeugkonfigurationen auch tun.
Genau. Das wollte ich mich gerade sagen, also als, um auch ein Beispiel, um das plastischer zu machen, so eine Zoe zum Beispiel oder so eine Gun E-Tech, wenn ich es richtig weiß, die haben ja in der Regel, oder was in der Regel, die haben fremderregte Synchronmaschinen. Jetzt aber, weil wir vorhin auch schon das Thema Allrad kurz mal angeklungen haben, ist ja häufig so, bei Tesla ist es beispielsweise so, meine ich, bei Polestar, bei BYD, dass die ihr Konzept mischen. Die haben hinten in der Regel die PSM und vorne dann eine Asynchronmaschine, also eine Induktionsmaschine. Ist das wirklich so ein Vorteil, was dann die Effizienz wiederum angeht? Weil du hast vorhin ja auch schon davon gesprochen, es gibt dann ein Nebenaggregat und ein Hauptaggregat. Ist das dann auch der Punkt?
Genau, also es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze, wie ich meinen Antriebsstand gestalte. Eine Variante ist dann eben ein Hauptantrieb und ein Nebenantrieb. Sprich, ich habe einen Hauptantrieb, der für, ich sag mal, einen Großteil meiner Fahraktivitäten einfach die Energie bereitstellt. Und wenn ich dann beispielsweise an der Ampel stehe und mal richtig aufs Gaspedal treten möchte oder wenn ich einen steilen Hang hochfahre und meinen Anhänger hinten dran habe, dann brauche ich für eine gewisse Zeit eine Überlast. Und diese Überlast stellt dann mein Nebenaggregat bereit, das kurzzeitig super viel Drehmoment, super viel Leistung bereitstellen kann, aber in diesem Hauptbetrieb eigentlich primär nur mitläuft. Zum Beispiel, wenn ich auf der Autobahn 120 hinterm LKW, dann brauche ich natürlich nicht die volle KW-Leistung meines Gesamtantriebs, sprich Haupt- und Nebenaggregat, sondern da reicht dann der Hauptantrieb, der dann einfach das Ganze bewerkstelligt, und der Nebenantrieb, der läuft einfach nur mit. Und da kommen wir eigentlich schon zum Punkt, ein Induktionsmotor, der kann sich einfach mitdrehen. Das heißt, der erzeugt natürlich die Kardanwellen und Lagerreibung. Das sind natürlich Verluste, aber ansonsten habe ich keinen Nachteil dadurch, dass der sich mitdreht. Wenn ich eine PSM-Maschine einfach nur mitlaufen lasse, da haben wir auch wieder das Problem von dem permanenten Magnetfeld, dann erzeugt das einen Rastmoment. Weil natürlich, wir hatten es schon vorhin angesprochen, wir haben das Blechpaket hat Nuten, in denen sich die Wicklung befindet. Und an diesen Nuten, an den Statorzähnen, da erzeugt eben der Permanentmagnet mit seinem permanenten Magnetfeld einen Rastmoment, weil er wie so eine Art Schrittmotor von Nut zu Nut quasi weitergedreht wird. Und dieses Widerstandsmoment, das erzeugt Verluste. Das heißt, wenn ich einfach nur eine PSM mitlaufen lasse, dann habe ich da einen Schleppmoment, was meine Effizienz eben vermindert. Und entsprechend habe ich entweder die Wahl, ich lasse den einfach so mitlaufen, nehme die Verluste in Kauf. Entweder ich habe eine Induktionsmaschine oder eine fremderregte Maschine da auf der Achse sitzen, die dann einfach mitdrehen kann, die ich quasi abschalten kann. Oder ich habe einen Abschaltmechanismus, um eben den Motor komplett zu entkoppeln, sodass er nicht mitdreht. Genau.
Das wäre dann beispielsweise die CLA-Variante mit dem Entkoppeln. Aber noch vor kurz kann man grob beziffern, und ich weiß, es wird von Motorenkonzept zu Motorenkonzept, Aufbau etc. Leistung unterschiedlich sein. Aber wie viel Effizienzverlust oder was macht denn das aus, wenn ich so eine PSM mitschleppe? Kann man da so über den Daumen irgendwie einen Wert nennen?
Den kann man bestimmt nennen. Da gibt es auch Studien zu. Ich habe den Wert gerade nicht parat. Aber das ist schon ein gewichtiger Anteil. Also man ist da schon im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Aber natürlich, wenn man das über x Kilometer hochrechnet, dann bringt das schon was. Es ist nur die Frage, welche Funktionen muss der Motor noch erfüllen? Wie sieht das mit den Kosten aus? Das ist immer eine Gesamtsystemfrage. Das gilt grundsätzlich für die Antriebseinheit. Einzelkomponenten zu optimieren, hilft meistens wenig. Ich muss immer dieses Gesamtpaket betrachten, um dann wirklich einen Mehrwert generieren zu können.
Zwei Fragen habe ich noch dazu. Du hast gesagt, die PSM kann man ja auch abkoppeln quasi, also elektrisch nehme ich an. Wie ist es dann im Vergleich, also wie aufwendig ist das und hat man dann wirklich gar keine Verluste mehr?
Das kommt ein bisschen darauf an, wo dieser Abschaltmechanismus sitzt. Und je nachdem drehen sich Kardanwellen etc. pp. Natürlich immer noch mit. Aber der Rotor, der steht dann, und dann habe ich entsprechend auch die durch den Rotor generierten Verluste eben nicht mehr. Wie aufwendig ist das? Also aufgrund dessen, wenn ich in den Markt schaue, kenne ich nur wenige Fahrzeuge, die sowas haben. Also zum Beispiel der Ferrari hat es.
Stimmt.
Genau, der Ferrari Luce hat dieses Konzept, weil er hat eben auch so eine Doppelachse, wo er dann die ganze Doppelachse abkoppeln kann. Der CLA hat es. Also es gibt nur wenige Fahrzeuge, und die kommen eher aus dem Premium-Segment. Das heißt, es ist schon kostspielig, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, es ist jetzt nicht exorbitant teuer, aber ich glaube, es ist schon der Integrationsaufwand und vor allem das Ganze so auszulegen, dass es über die gesamte Lebensdauer eben dieses zusätzliche Schalten ist natürlich immer, ne, bewegende Teile ist immer mit Verschleiß behaftet. Mhm. Und jetzt sicherlich, man steckt in diesen Entscheidungsprozessen von OEMs nicht immer ganz drin und kann die vielleicht auch nicht immer hundertprozentig nachvollziehen, aber letztendlich ist ja schon das Gesamtziel, ein Fahrzeug zu bauen, was den größten Kundenwert generiert, um dann einen möglichst hohen Preis aufrufen, mhm, zu können. Und entsprechend scheint man sich gerade in dem Massenmarktbereich da einfach noch nicht zu, nicht durchringen oder ermutigen. Man konnte noch nicht ermutigt werden, über eben die Kosten von so einem, Bauteil das zu integrieren.
Ja, das ist spannend, weil du sagst, wir hatten ja hier auf genau diesem Stuhl, auf dem ich sitze, saß Thorsten Eder, damals der Antriebschef von Mercedes, und hat genau gesagt, dass für den CLA, für die Kunden, ist das ist die Lösung. Und es gibt quasi keine andere, alles andere wäre nicht Mercedes-like. Wir hatten damals, glaube ich, schon so ein bisschen die Vermutung, dass es so eine Ingenieurslösung ist, könnte man vielleicht sagen, so eine coole Lösung, die ich auch mega cool finde, die aber vielleicht nicht die leanste ist. So. Aber
Ja, was mich in dem Zusammenhang eben noch interessieren würde, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass die ASM zum Boosten besonders gut geeignet ist, weil ihr Kennfeld in der Top-Leistung oder Höchstleistung eher mehr Effizienz bietet. Natürlich nicht mehr anscheinend als die PSM, aber dann ist es ja so ein klassischer Trade-off. Wie oft setze ich diese ASM ein zum Boosten und wie viel Verlust hätte ich im Vergleich zu einer PSM, die ich dann aber wieder abschalten muss?
Genau, im Prinzip schon. Es ist natürlich auch die Frage, welche Anforderungen oder für welches Segment ist das Fahrzeug gedacht, ne? So ein CLA zum Beispiel. Da muss ich schon ordentlich Leistung mitbringen. Das erwartet das Kundensegment einfach. Das heißt, da hätte man einfach mit der Induktionsmaschine dann vielleicht nicht die Gesamtleistung im Fahrzeug bereitstellen können und hat deshalb gesagt, wir gehen auf eine PSM mit einer höheren Gesamteffizienz und mehr Leistung, und schalten die aber ab, wenn wir sie nicht brauchen. Das war da dann scheinbar der bessere Weg, als zu sagen, ich baue mir da eine Induktionsmaschine hin, lass die nur mitlaufen, wenn ich sie eben nicht brauche. Hab dann aber vielleicht nicht ausreichend Leistung, wenn ich sie gerade mal brauche, um das ein oder andere Ampelrennen zu gewinnen oder wofür auch immer.
Was es nicht gibt, diese Ampelrennen, weil die sind illegal, möchte ich an dieser Stelle sagen.
Ja, weil wir es ja gerade schon besprochen haben, abkoppelbare PSM vorne und konsequenterweise natürlich eine PSM hinten beim CLA, und die ist dann sehr konsequenterweise auch mit einem Zweiganggetriebe versehen, weil du hast ja vorher schon angesprochen, dass die PSM eher im oberen Drehzahlbereich ein bisschen bei der Effizienz nachlässt. Wie würdest du sagen, ist denn der Effekt, also ist ja auch wieder so ein klassischer Trade-off, aber ab wann wird eine PSM, sage ich mal, eher unrentabel, ab welchem Drehzahlbereich?
Genau. Also tatsächlich beim CLA ist es ja so ausgestaltet, ich meine, man hat eine 11:1 Übersetzung für diesen niedrigen Drehzahlbereich und eine 5:1 Übersetzung für den höheren Drehzahlbereich. Und grundsätzlich beim E-Motor, das ist wie beim Verbrennungsmotor, ich habe einen Kennfeld, ich habe einen Sweet Spot in der Mitte und ausgehend von diesem Sweet Spot nimmt meine Effizienz sukzessive ab. Das heißt, was man mit diesem Zweiganggetriebe eigentlich macht, man generiert sich einen zweiten Sweet Spot und den über die Getriebeübersetzung legt man eben genau so, dass man dieses gesamte Drehzahlkennfeld, von dem man ausgeht, das ist der CLA-Anwender so eben abfährt, eben mit einer möglichst breiten Effizienzüberdeckung eben bedienen kann. Jetzt ist es so, glaube ich, beim CLA, so etwa bei 100, 110 km/h wechselt der, glaube ich, in der Getriebeübersetzung, beziehungsweise das ist die maximale Geschwindigkeit, mit der diese 11:1 Übersetzung betrieben wird, und ab dann ist man in diesem höheren Drehzahlbereich. Das ist natürlich schon dann auch ein Hebel, wenn man dann in diesem hinteren Drehzahlbereich noch so hohe Effizienzen hat. Genau, jetzt dadurch, dass der WLTP viel weiter vorne liegt und eben diese 5:1 Übersetzung vielleicht einen sehr geringen Anteil am WLTP-Zyklus hätte, ist jetzt für einen WLTP der Effekt, der ist zwar da und den sieht man auch, aber der ist, glaube ich, eher nur untergeordnet. Jetzt aber, wenn ich das Fahrzeug eben außerhalb des WLTPs betreibe, und da stellt sich eben die Frage, ist der WLTP so, wie er ausgestaltet ist, geeignet? Denn natürlich, wir haben ab und zu eine Autobahnfahrt und für einen gewissen Anteil der Bevölkerung ist eine Autobahnfahrt eben mit einem Elektrofahrzeug auch Standard. Und das deckt der WLTP eben so zumindest nur bedingt ab, weil er eben primär eben mit langsamen Fahranteilen da gespeist ist. Aber da kann man damit eben schon nochmal hebeln in der Effizienz mit so einem schaltbaren Getriebe. Aber auch da hat man eben dieses Thema ähnlich wie bei der Abschaltachse. Man hat wieder eine Mechanik drin. Klar, das ist eigentlich unser Steckenpferd hier in Europa. Also Kupplungen, Getriebe, all das, das können wir richtig gut. Und entsprechend, warum nicht einbauen, wenn man da einen Mehrwert mit generieren kann, beziehungsweise einen Mehrwert sieht.
Zumal, ja, das ist dann eigentlich ganz sympathisch, dass man in der Praxis einen Mehrwert hat. Und viele kennen es ja auch, glaube ich, vom Elektroauto, dass man ja im normalen und innerstädtisch mit einer sehr hohen Effizienz unterwegs ist und dann so einen überproportionalen Verbrauchsanstieg hat, wenn man mal auf Strecke unterwegs ist und sich denkt, ja, ist die ganze Reichweite so in der Theorie nichts wert, weil...
Ich war jetzt am Wochenende mit einem Alpine 290 unterwegs. By the way, wahnsinniges Spaßauto. Ich habe diesen Überholknopf immer für total unsinnig gehalten, aber er ist weiterhin unsinnig, aber er macht wirklich viel Spaß. Und das ist auch gruselig, wenn man mit diesem kleinen Auto irgendwie bei 20 kW Kilowattstunden pro 100 Kilometer ist und denkt sich, und wir sind halt 120, 130 gefahren. Mhm. Also es fühlt sich aber einfach falsch an, auf vielen Ebenen.
Ja.
Aber ja, so ist es halt dann.
Ja.
Was mich interessieren würde, David, ihr habt jetzt ja quasi mehrere Generationen, möchte man fast schon sagen, an E-Maschinen angeschaut. Bei BMW habe ich jetzt kürzlich gelesen, wieder, dass sie schreiben, dass die Gen 6, der Drive Unit, sie haben es noch länger, irgendwie E-Drive Technology, hast du nicht, Generation 6, hast du jetzt in deiner Analyse auch schon gesehen, was da so passiert ist in den letzten Jahren? Auch vor allem vor dem Hintergrund, dass wir ja auch immer überall hören und lesen, die E-Maschine, ja, die ist ausentwickelt. Wieso brauche ich denn eine sechste Generation noch und bleibe nicht bei 3 stehen, wie zu Beginn der E-Mobilität?
Ja, berechtigte Frage tatsächlich. Wir haben ja hier auch am Lehrstuhl relativ viele Batteriekollegen, tatsächlich sogar 4 Gruppen. Das heißt, die fast vierfache Stärke an Personal, die sich mit dem Thema beschäftigt. Und die sagen auch immer, wenn sie uns necken wollen, dass der E-Motor ja ausgeforscht wäre und man gar nicht verstehen würde, wo man da überhaupt noch eine Dissertation platzieren kann. Und das muss man einfach ganz klar verneinen. Also der E-Motor ist definitiv nicht ausgeforscht. Ich meine, mit dem Verbrennungsmotor an sich haben wir uns weit über 100 Jahre intensiv beschäftigt. Klar, über die letzten Jahre, was haben wir da rausgekitzelt? Zehntel Effizienzen, aber in diesem Bereich sind wir aus meiner Sicht beim E-Motor noch lange nicht. Und dann dieses Thema Downsizing, das fängt ja jetzt erst richtig an. Das heißt, wenn man irgendwann ein Plateau erreicht, dann fängt man eben an, immer kleiner zu werden bei konstanter oder eben höherer Leistung beziehungsweise höherem Drehmoment. Und da würde ich einfach sagen, dass da hat der E-Motor noch gut Potenzial. Also da kann ich auf jeden Fall meine Dissertation noch schreiben und ich glaube, die ein oder andere Generation nach mir definitiv auch. Genau, jetzt BMW Gen 6 ist sicherlich speziell. Dieses Gen 6 kommt ja, zumindest wenn ich das richtig verstanden habe, primär aus dem Gesamtantriebsstrang. Das heißt, da hieß der gesamte Antriebsstrang Gen 6 und entsprechend gab es auch eine Antriebseinheit dazu. Da hat man, glaube ich, im Vergleich zur Gen 5, die aus meiner Sicht schon eine sehr gute Antriebseinheit ist, hat man, glaube ich, hier und da nochmal Details optimiert, um so ein Bild zu zeichnen, wo kommen wir her und wo gehen wir hin, glaube ich, da eignet sich der APP 550 und der APP 310 von VW super gut, weil es ist...
Also ID3 und Co.
Genau, ID3 und dann eben die leistungsstärkere und leistungsschwächere Variante des Hauptantriebs, weil eben da auch das Fahrzeug quasi identisch geblieben ist. Also es gibt einen Cupra Born mit der leistungsstarken Variante und es gibt einen Cupra Born mit der leistungsschwachen Variante. APP 310, der hat, wie der Name sagt, 310 Newtonmeter und so etwa 150 kW, wenn ich mich nicht irre. Und wo wird verbaut? Seit 2019, glaube ich. Und der APP 550 hingegen, der kommt seit Ende 23 zum Einsatz und hat, wie der Name auch sagt, 550 Newtonmeter und 240 kW. Also 90 kW mehr. Und das Ganze auf demselben Bauraum, denn es kommt ja ins selbe Fahrzeug. Das heißt, ich habe auf demselben Bauraum eine Antriebseinheit untergebracht, die auch vom Gehäuse her relativ identisch ist. Und natürlich die Anbindungspunkte müssen gleich sein, weil ich ändere ja nicht das Gesamtfahrzeugkonzept. Also der Cupra Born ist nach wie vor der Cupra Born und ich habe einfach nur eine andere Antriebseinheit da sitzen. Ich habe eben die 90 kW mehr und eben auch deutlich mehr Drehmoment. Und wenn ich das dann aufs Gewicht runterrechne, beziehungsweise dann mir die Leistungsdichte errechne, dann komme ich eben beim APP 310, also aus dem Jahr 2019, würde ich jetzt mal sagen, zählt vielleicht noch so zu der späten Generation der ersten E-Autos, so aus dem Bereich 2016, 17, 18, 19 so. Der hat dann eine Leistungsdichte von 1,6 Kilowatt pro Kilogramm. Und beim APP 550 sind wir schon bei 2,6. Das heißt, wir haben einfach ein ganzes Kilowatt pro Kilogramm draufgelegt auf demselben Bauraum bei einem ziemlich ähnlichen Gewicht. Das finde ich ist schon eigentlich, an der Kennzahl kann man schon ganz gut sehen, wo wir eigentlich herkommen. Also dieses Thema, so dieser Bereich 1,5 Kilowatt pro Kilogramm, das ist auch der Bereich, wo wir herkommen. Auch die ersten Audi e-tron Modelle alle so in diesem Bereich bezüglich der Antriebseinheit verortet. Und dieser Bereich 2,6, 2,8, das ist auch der Bereich, wo wir uns heute, ich würde mal sagen, im Massenmarkt bewegen. Also so ein Xiaomi YU7 oder einen SU7, die haben auch 2,5 Kilowatt pro Kilogramm. Natürlich, man hat immer wieder diese Ausreißer, so ein Lucid Zeus hieß, glaube ich, die erste Antriebseinheit, der hat auf etwa 70, 75 Kilo hat der 500 kW rausgeholt. Das heißt, der liegt dann bei etwa 6,75 so um den Dreh, Kilowatt pro Kilogramm. Das heißt, ne, also das etwa das Dreifache. Aber da muss man sich dann halt auch überlegen, für welchen Markt ist dieses Fahrzeug gebaut worden, für welchen Endkunden und vielleicht auch anschauen, mit welchen Stückzahlen das Fahrzeug jetzt verkauft wird, ob es vielleicht die Price Range da so getroffen hat. Also das ist natürlich auch ein High-End-Produkt, wenn man sich das anguckt, vom Rotor über die Welle, über das Getriebe. Da hat man wirklich nur High-End-Produkte auch verbaut und entsprechend hat man auch dann einen leistungsfähigen Antriebseinheit. Also das ist wirklich beim E-Motor gar kein Problem, eine leistungsstarke Antriebseinheit zu bauen. Das ist super gut möglich und das finde ich auch super interessant.
Wenn der Hubel rollen darf.
Also genau. So. Was ich viel faszinierender finde, ist, eine Antriebseinheit zu bauen, die effizient ist, performant ist, aber eben auch günstig ist. Das ist, glaube ich, die viel größere Herausforderung. Das gilt, glaube ich, für die Batterie, für ein Fahrzeug ähnlich, wo ja auch viele scheitern. VW beispielsweise, ein günstiges E-Auto zu bauen, ist einfach, glaube ich, nicht so trivial. Aber für einen E-Motor gilt das in jedem Fall auch. Genau.
Du hast es geschildert, eindrucksvoll, wie sich die Leistungsdichte gesteigert hat bei den Generationen von Elektromotoren, aber was ist im gleichen Atemzug mit der Effizienz passiert?
Ich glaube, die Peak-Effizienz von E-Motoren, die ist schon immer relativ hoch bei 96-97% in dem Bereich. Es ist dann eher die Frage, wie groß ist das Kennfeld geworden? Also wie groß ist mein Fenster, in dem ich diesen Betriebspunkt ausnutzen kann? Und auch da würde ich sagen, ist man durch die eine oder andere Maßnahme viel effizienter geworden. Ich habe da jetzt keine genauen Zahlen, wie viel Prozent das Kennfeld größer geworden ist, aber beispielsweise, wenn wir uns anschauen, wo kommen wir her? Wir kommen von klassischen Rundradwicklungen. Da haben wir das Know-how in dem ersten Moment einfach aus dem Industriebereich quasi transferiert, haben das sicherlich hier und da optimiert, aber haben es dann so verwendet. Das heißt, wenn wir uns heute angucken, klassische Hairpin-Statoren, das heißt, wir haben keine einzelnen, ich sag mal, biegeschlaffen Rundräte mehr, sondern wir haben so Steckspulen, die wir in den Stator fügen. Da hat man schon im Bereich Füllfaktor, Verluste, Wärmeleitfähigkeit schon sehr viel rausgeholt in den letzten Jahren und entsprechend da auch das Kennfeld und die Effizienz auch deutlich, deutlich gesteigert. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber VW hat den APP 310 ja vor kurzem in einem APP 310 Neo, beziehungsweise er ist jetzt APP 350, überarbeitet. Das heißt, da ist man von 310 Newtonmeter auf 350 Newtonmeter mit ein paar Anpassungen hinsichtlich der Verschaltung, Magnetanordnung. Da hat man, ich sag mal, so ein bisschen in der Effizienz, im NVH-Verhalten hat man einfach ein paar Stellschrauben gedreht und man hat direkt, ich sag mal jetzt in dem Fall, wie man ablesen kann, 40 Newtonmeter rausgeholt und man ist auch deutlich effizienter geworden. Ich habe den Wert leider nicht mehr parat, aber der ist, wenn man sich anguckt, dass es wirklich exakt dieselbe Maschine ist und man nur hier und da eine Stellschraube dreht, das ist schon relativ beeindruckend, was man da im Bereich Effizienz dann auch für Sprünge machen kann.
Ja, und du hast gerade ja NVH genannt, kannst du das noch kurz uns abholen?
Genau, NVH steht für Noise Vibration Harshness, also im Prinzip das Vibrationsverhalten, das Klangverhalten, was dann natürlich auch einen Fahrkomfort mehr oder weniger beeinflusst, beziehungsweise zum Positiven oder zum Negativen beeinflusst.
Ja, sorry. Ich wollte nur herausstellen, dass der beim Verbrenner war es ja, sage ich mal, auch nicht so schwer, immer mehr Leistung reinzukriegen. Im Zweifel aber dann halt mit mehr Hubraum und eventuell auch mit größeren Abmessungen, aber vor allem fast immer mit mehr Verbrauch. Also es gab die Mehrleistung jetzt definitiv nicht zum Nulltarif. Das ist ja schon ein großer Unterschied, dass man hier beides steigern kann quasi.
Weil ich vorhin nochmal, ich will gerne nochmal drauf zukommen, was sich so verändert hat in der ganzen Geschichte. Mein Eindruck ist, oder in über die Jahre bei den E-Automotoren und den ganzen Antriebseinheiten, du hast vorhin schon gesagt, dass das Thema ist, dass die, wie der Aufbau ist beim Elektromotor. Ich habe irgendeine Leistungselektronikeinheit, die dann weitergeführt wird und den Strom weiterführt. Und dann habe ich ein Getriebe und ich habe die E-Maschine für sich selbst. Mein Gefühl ist gerade, dass die eigentliche Entwicklung vor allem dahin geht, dass ich nicht mehr modular aufsetze, sondern alles immer stärker ineinander reinfummel, integriere, kombiniere und so weiter. Ist es tatsächlich so? Und zum einen, zum anderen, wird es dadurch wirklich besser oder nur weniger modular? Und am Ende kriege ich aber de facto wieder Probleme bei der Nachhaltigkeit, Reparierbarkeit, Dauerhaltbarkeit etc. pp., weil ich eben nicht mehr diese Einzelbausteine habe im System.
Genau, ich glaube, wo du darauf hinaus willst, ist so X-in-1-Integration ist da der Fachbegriff für. Also ich würde sagen, dass man da schon einen Trend sieht, gerade wenn man sich in der Studie auch die Fahrzeuge von 2018 anguckt und von, ich sag mal so, 22, 23 oder jetzt auch in den aktuellen Generationen sieht man das immer noch. Die ersten, ich sag mal, Gehäusekomponenten, das waren viel kleine Gehäusekomponenten, die ich dann eben anschrauben musste, sodass ich Schnittstellen hatte. Ich hatte einen Montageprozess, einen zusätzlichen. Und da ist man insbesondere beim Gehäuse dazu hingegangen, dass man quasi ein Gesamtgehäuse hat, in dem man beispielsweise obendrauf die Leistungselektronik einlässt, darunter den Stator und den Rotor unterbringt und seitlich das Getriebe anflanscht und dann nur noch mit einem Art Deckel eben diese Öffnungen verschließt. So hat man zumindest schon mal alle Gehäusekomponenten, ich sag mal, die mechanischen Schnittstellen, die Montageprozesse da reduziert. Da hat man sich dann natürlich auch immer komplexer werdenden Gussverfahren bedient, die auch im Karosseriebau ja auch einhergehen, jetzt im Zuge der letzten Generation. Ansonsten dieser Trend X-in-1-Integration, also ich würde mal sagen, so eine 3-in-1-Integration, also Leistungselektronik, Getriebe, Aktivkomponenten, alles in einer Einheit, möglichst gut verschachtelt, das ist mittlerweile Marktstandard. Und dann auch immer, wenn er noch einen Onboard-Charger und was weiß ich nicht was integriert, das auch noch. Aber was man immer so liest, 16-in-1-Achse oder was weiß ich, was man noch für höhere Zahlen hat, das liest sich immer imposant. Aber natürlich, da fragt man sich dann relativ schnell, was sind denn diese 16 einzelnen Komponenten, die da integriert wurden? Wie groß sind die und wie innovativ ist denn jetzt diese kleine Komponente, die da noch mit da reingewandert ist? Dieses Thema X in 1, ich glaube, das ist im chinesischen, asiatischen Markt viel stärker vertreten und wird da auch viel stärker forciert, weil in dem Markt einfach Zahlen und USPs gegenüber dem Konkurrenten nochmal einen ganz anderen Stellenwert hatten. Also da schmeißt man auch mit Motordrehzahlen in einer ganz anderen Weise um sich, als man das hier tut. Einfach um sich irgendwie zu differenzieren vom Konkurrenten und zu sagen, hier, ich integriere aber noch 3 Bauteile mehr in meine EDU als du. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass wenn wir zu viel integrieren, wenn wir zu viel Funktionsintegration quasi betreiben, dass es dann zum einen eben nicht mehr günstiger wird, sondern irgendwann die Systemkomplexität einfach zunimmt und auch dann Themen wie Wartungsfreundlichkeit, das nimmt natürlich ab, beziehungsweise Second Life, irgendwann will ich ja vielleicht mit der Komponente nochmal was anderes machen und dann macht es natürlich Sinn, bevor ich das Ganze Schredder, die Komponenten zu zerlegen, um sortenrein dann recyceln zu können, damit ich eben dann Stahl von einem Permanentmagneten nicht mehr trennen muss, weil 2 magnetische Komponenten voneinander zu trennen, ist eben super schwierig. Das heißt, da macht es Sinn, die Sachen vorher zu zerlegen und das geht natürlich einfacher, wenn ich super modular bin. Ich glaube, das ist auch ein Grund, diese modulare Bauweise, warum im europäischen Markt, klar, da wird integriert, aber da hat man nicht diese hochintegrativen EDUs wie vielleicht im chinesischen Markt. Aber das würde ich auch gar nicht unbedingt als Nachteil bezeichnen.
Okay. Du hast vorhin schon angesprochen das Thema Drehmoment und wie da die Entwicklung geht. Du hast den APP angesprochen von VW. Ich erinnere mich, wir hatten vor, das ist wahrscheinlich auch schon 2 Jahre her, Martin Doppelbauer, also vom KIT, Professor Martin Doppelbauer hier im Podcast. Und der dann so, wie du vorhin auch, das ist dann Physik, 7. Klasse oder so, Leistung gleich Drehmoment mal Drehzahl. Und dann ich so, ja. Und das vereinfacht gesagt, dieses Drehmoment, du hast vorhin auch schon mit den PSMs gesagt, kommt ja dann durch die teuren Komponenten, entweder durch fancy Wicklungen, durch Permanentmagneten, so. Und für mich war die Frage, warum erhöhe ich dann nicht einfach jetzt die Drehzahl, dann kriege ich doch auch mehr Drehmoment und gut ist. Und dann kann ich es ja mit den billigeren Bauteilen machen, aber das Ding einfach schneller rotieren lassen. Aber du guckst schon so, als ist das nicht so einfach.
Jein. Das kommt drauf an, was deine, ich sag mal, Absprungbasis als Drehzahl ist. Also grundsätzlich, unsere Leistung ergibt sich ja aus dem Produkt von 2π mal n mal m. 2π, Konstante, können wir also jetzt in dem Fall einfach mal ignorieren. N, kleines n, ist unsere Drehzahl und m ist unser großes Motormoment. Das heißt im Prinzip, Drehzahl und Drehmoment ergeben unsere Leistung. Das Drehmoment wiederum ist direkt proportional zur Aktivlänge. Das heißt, wie lang quasi in der Tiefe ist oder wie lang ist mein Zylinder. Und zum Drehmoment sogar im Quadrat proportional, zum Durchmesser, Entschuldigung, im Quadrat proportional. Das heißt, wie groß ist mein Zylinder? Und wenn ich jetzt sage, ich steigere meine Drehzahl und halte mein P konstant oder lasse es zunehmen, dann kann ich natürlich mein M kleiner machen. Und mein M setzt sich aus der Aktivlänge, also der Länge meines Motors und dem Durchmesser zusammen. Das heißt, wenn mein M kleiner wird, kann ich entweder L, oder also entweder die Aktivlänge oder den Durchmesser oder sogar beides eben verkleinern. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, unser Zylinder wird kürzer oder unser Zylinder wird einfach im Durchmesser kleiner, dann reduziert das natürlich Material für den Zylinder selbst, aber auch für alle umliegenden Komponenten, sprich Gehäusekomponenten wird auch alles kleiner, Materialeinsatz nimmt ab und entsprechend die Kosten. So die Theorie auf dem Papier. Wenn wir uns jetzt angucken, wo wir von den Maximaldrehzahlen herkommen, dann die ersten E-Motoren, die ersten Generationen waren da so bei maximal 8.000, 9.000, 10.000.
Im E-Auto.
Im E-Auto, genau. Im Traktionsantriebsbereich. Mittlerweile sind wir eher so bei, ich würde mal sagen, zwischen 14.000 und 20.000, 22.000 so im Massenmarkt. Jetzt ist es aber so, die maximale Drehzahl ist nur, ist eine schwierige Kennzahl, um das zu messen, weil wie häufig betreibe ich denn meinen Motor bei der maximalen Drehzahl? Quasi nie. Oder okay, sehr selten, sage ich mal so. Sondern was eigentlich viel entscheidender ist, wo dieser Eckdrehzahlpunkt liegt. Also wo liegt mein Hauptbetriebsbereich? Und der liegt natürlich nicht bei 22.000, sondern der liegt irgendwo, ich sag mal, zwischen 6.000 und 10.000. Und wenn ich den verschiebe zu höheren Drehzahlen, dann habe ich eben dieses Potenzial, meine Aktivlänge und meinen Durchmesser zu reduzieren, weil ich dann diesen Hauptbetriebsbereich zu den höheren Drehzahlen schiebe, meine Getriebeübersetzung anpasse, um dann eben diese höhere Drehzahl in eine langsamere Drehzahl zu übersetzen über die hohe Getriebeübersetzung und so dann eben, ich sag mal, dieselbe Radgeschwindigkeit bei einer höheren Motordrehzahl zu realisieren. Wenn wir jetzt von Getriebeübersetzung sprechen, bei, ich sag mal, Standardfahrzeugen, die so bis 16.000 maximal drehen, da ist dann die Getriebeübersetzung etwa so 10, 11, so wie wir das jetzt auch beim CLA vorhin schon mal thematisiert hatten. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jemand dieses Downsizing-Potenzial nutzt, weil er sagt, ich drehe bis 22.000 und ich verschiebe meinen Hauptbetriebsbereich, ich sag mal, zu dieser höheren Drehzahl hin, zwar nicht direkt dahin, aber ich schiebe sie einfach ein bisschen nach rechts, dann sind wir eher so bei 13, 15 als Getriebeübersetzung. Jetzt, du hast vorhin gesagt oder hast mir die Frage gestellt, warum machen wir das nicht einfach? Ab einer bestimmten Drehzahl, und ich würde mal sagen, die Schwelle ist so bei 20.000, 25.000, sind die Maßnahmen, die ich brauche, um die höhere Drehzahl quasi über die Lebensdauer zu ermöglichen, so teuer, dass die Materialeinsparung durch das Downsizing die einfach nicht mehr rechtfertigt. Was heißt das konkret? Wenn ich höher drehe, dann habe ich höhere Kräfte, die während der Rotation beispielsweise auf meinen Rotor wirken. Das heißt, ich brauche entweder Stähle im Blechpaket von höherer Güte, die einfach eine höhere Materialfestigkeit haben, um eben diesen Zentrifugalkräften standzuhalten. Ich brauche vielleicht eine Bandagierung, weil was hilft es mir, wenn ich höher drehen kann, aber mir der Rotor auseinanderfliegt? Oder auch in meiner Leistungselektronik beispielsweise. Ne? Also wenn ich höher drehen will, dann brauche ich eine höhere Frequenz, mit dem ich meine Starterwicklung anrege. Die höhere Frequenz, die erzeugt in einer, ich sag mal, konventionellen Leistungselektronik auch höhere Verluste, weil die Leistungselektronik muss diese Frequenz quasi schalten und das erzeugt Schaltverluste. Und je höher die Frequenz ist, die sie schalten muss, desto höher sind die Schaltverluste. Das heißt, auch da brauche ich vielleicht höherwertige Halbleitermaterialien in meiner Leistungselektronik, damit ich nicht quasi die Effizienz, die ich oder die Kosten, die ich mir im Rotorstator irgendwie spare, weil ich den kleiner mache, die bezahle ich dann mit Effizienzverlusten in meiner Leistungselektronik.
Weil die IGBTs, die dann da wahrscheinlich hauptsächlich drin sind, die halt nicht mehr greifen, dann muss ich auf Silizium gehen oder sowas.
Ganz genau.
Auf SiC oder auf irgendwas anderes.
Zum Beispiel, genau. Oder Gallium oder was auch immer.
Gibt es eigentlich schon Gallium, wo du jetzt gerade das ansprichst, gibt es Galliumnitrid schon im Auto? Nee, oder?
Soweit ich weiß.
Ist das super nerdy, sorry.
Soweit ich weiß, ist das noch nicht verbaut.
Okay.
Ich glaube, da ist man mit
weil der CLA beispielsweise hat auch also SiC-Transistoren drin.
Ja. Anderes Thema ist Drehzahlfestigkeit von Lagern. Auch da, ne, wenn ich so schnell drehe, dann brauche ich irgendwann...
Ganz klassisch mechanisches Problem, ja.
Ganz genau. Oder Getriebe, auch ein klassisches mechanisches Problem. Je höher ich quasi drehe, desto schneller dreht sich mein Getriebe. Und je schneller sich das dreht, desto höher sind die Getriebeverluste. Auch da brauche ich dann, ich sag mal, Schlichtungsverfahren, Schleifverfahren, die eine besonders glatte Oberfläche erzeugen, um da die Reibungsverluste im Getriebe zu reduzieren. Also all das sind, die Liste ist super lang. All das sind Themen, die bekomme ich, wenn ich in höheren Drehzahlbereich komme. Also wenn ich sag mal, so über die 20.000, 25.000 gehe. Und entsprechend gibt es da irgendwo einen Break-Even-Point, wo die Kosteneinsparung durch das Downsizing eben geringer ausfallen als die Kosten, die die Maßnahmen mich kosten würden, um das Ganze umzusetzen. Ich habe da vor kurzem eine schöne Studie von ZF gesehen, die wurde auf der DRITEF präsentiert. DRITEF ist eine, ich sag mal, E-Motor-Veranstaltung, beziehungsweise ist, glaube ich, sogar Gesamtantriebsstrang, aber hat einen E-Motor-Fokus, wo sich, ich sag mal, Industrie, Forschung treffen und sich austauschen, beziehungsweise Erkenntnisse präsentieren. Und ZF hat da eine Studie zu einem Motor präsentiert, der mit 30.000 Umdrehungen maximal operiert, hat dann eine Übersetzung von I gleich 18 und hat dann so einen Kostenvergleich mit einer Antriebseinheit gemacht, die so vergleichbar ist zu APP310, APP550, dreht so bis maximal 16.000 und hat eine Übersetzung von etwa 10. Und das sind jetzt natürlich ZF-Zahlen und ich habe die Zahlen nur auf der Folie gesehen. Ich habe die Studie jetzt nicht in ihrer Gänze begutachten können, aber da
spricht man dann... Ich mag, dass du das so einordnest.
Ja, natürlich, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein bei so Claims. Aber ZF claimt in jedem Fall eine Gewichtsreduktion vom Gesamtsystem, also von der gesamten Antriebseinheit von 22 Kilo und eine Einsparung vom Magnetmaterial von 50%. Also das ist schon eine merkliche Reduktion, was dann vielleicht ein Gefühl dafür gibt, wenn ich jetzt quasi meine Drehzahl verdopple, wie viel kleiner werde ich dann? Also da geht schon einiges über die Drehzahl. Das sieht man in der Studie, die wir gemacht haben, auch, dass Aktivlänge und Durchmesser in dem Fall abgenommen haben über die Laufzeit und die Drehzahl tatsächlich eher zugenommen hat. Also das lässt sich schon erkennen, aber es gibt auch Fälle, wo Drehzahl einfach nur erhöht wird, um die Maximalgeschwindigkeit zu steigern. Also um diesen Trend voll beurteilen zu können, muss man sich immer auch anschauen, wie sieht die Getriebeübersetzung vom jeweiligen Fahrzeug aus und muss dann eben gucken, Maximaldrehzahl, Getriebeübersetzung, haben wir hier eine proportionale Verschiebung von beidem, also nutzen wir dieses Downsizing-Potenzial vollständig aus oder verschieben wir nur leicht, nutzen einen Teil des Downsizing-Potenzials und der Rest ist, damit wir auf dem Papier über 250 fahren können.
Ja. Spannend, ja. Wenn wir da jetzt schon sind, dann könnten wir auch mal uns kurz mit was befassen, was wahrscheinlich die meisten E-Auto-Anfänger beschäftigt. Es gibt ja immer unterschiedliche Angaben zwischen Peak und Dauerleistung. Wie sind diese Grenzen begründet? Also vom Verbrenner kennt man ja eigentlich nur die Maximalleistung und die ist jedem einleuchtend, dass die nicht dauernd anliegt. Aber warum muss man beim Elektromotor zwischen den Zweien unterscheiden?
Genau, tatsächlich ist da in der Standardisierung, da ist noch ein kleines Loch, würde ich sagen. Also die Dauerleistung, die ist definiert. Das heißt, es ist die Leistung, die ein Motor über 30 Minuten, müsste es sein, kontinuierlich quasi abrufen kann. Und die Peakleistung ist so streng wie die Dauerleistung auf jeden Fall nicht definiert. Das heißt, da gibt jeder Hersteller quasi eine eigene Zeitangabe mit an und sagt, für diese Dauer kann mein Motor diese Leistung abrufen. Also dann gibt es 10 Sekunden, 5 Sekunden. Das variiert ein bisschen und natürlich, das schmälert die Vergleichbarkeit und macht das Ganze auch ein bisschen intransparent. Aber da, ich sag mal so, da sind mir als Analyst dann noch irgendwo die Hände gebunden. Da muss ich nehmen, was ich kriegen kann, um zumindest ein bisschen einen Einblick zu geben. Aber da ist tatsächlich diese Dauer nicht konsistent irgendwo festgesetzt und jeder hält sich da dran. Das ist natürlich auch eine Frage von Marketing. Je größer die Zahl, desto schöner. Genau, aber da ist primär die Dauerleistung eigentlich das wenn, also wenn man was vergleichen kann und alle Daten hat, dann sollte man immer die Dauerleistung nehmen, da die tatsächlich ja mit einem Prüfstandsablauf, mit einem Fahrprofil dann auch definiert ist.
Mhm. Das heißt, da ist wirklich auch, sind diese 30 Minuten Pflicht. Bei der Peakleistung ist die Zeit nicht genau definiert, was ich jetzt aus Nutzersicht ja auch so verschmerzbar finde, weil länger als 10 Minuten voll beschleunigen oder so, tut man ja nicht. Ja,
wenn es halt nur 10 Sekunden sind, hast du halt Schmerz auf der Autobahn, wenn du dann irgendwie so einen Motorplatzer im klassischen Sinne hättest dann.
Ja, gut, die Leistung reißt dann ja nicht schlagartig ab. Der geht dann natürlich, irgendwann läuft der in sein thermisches Limit rein und geht dann so ein bisschen ins D-Rating. Die Leistung
also und schmilzt.
Kernschmelze im Motorbereich.
Nee, genau, also dafür hat man dann eben einen Thermosensor verbaut, der dann eben der Leistungselektronik sagt, hey, mir ist gerade zu warm. Mach mal ein bisschen langsamer und dann baut der Motor bzw. die Leistungselektronik da die Leistung herab. Da kommen wir eigentlich auch schon zum Thema. Also das Limit für diese Werte ist immer Wärme. Das heißt, ich habe in meinem Stator, aber auch im Rotor, gewisse Komponenten, die haben einfach ein thermisches Limit hinsichtlich ihrer einfach Materialcharakteristika. Also zum Beispiel die Wicklung, das sind isolierte Kupferleiter, kann auch Alu sein, aber primär Kupfer, beziehungsweise aktuell im Markt eigentlich nur Kupfer. Und die Isolationsschicht ist ein Polymer, beispielsweise ein PAI oder ein PI, Polyamidimid oder Polyimid. Und das hat natürlich eine Temperaturklasse von, ich sag mal, H beispielsweise, ist dann so ein Bereich von 200 Grad. Und wenn die Temperatur überschritten ist, dann hat das Material einfach nicht mehr diese Eigenschaften, die es braucht, um eine gewisse dielektrische Festigkeit beispielsweise bereitzustellen und entsprechend Phasen voneinander elektrisch zu trennen, Potenziale zu trennen. Und das heißt, diese Eigenschaft der Komponenten bildet dann mein thermisches Limit und da muss ich eben schauen, wie viel Leistung möchte ich haben in meinem Motor und entsprechend, welches Kühlsystem erfüllt jetzt diese Leistung oder ermöglicht es mir, diese Leistung zu erreichen, bevor ich das thermische Limit vom Isolationssystem oder auch die Endmagnetisierungstemperatur vom Permanentmagneten erreiche, etc. pp.
Ja, das war jetzt Teil 1 unseres kleinen E-Maschinen-Exkurses, der, wie ihr festgestellt habt, gar nicht so klein ist. Wir machen nämlich eine Doppelfolge und die nächste Folge kommt nächste Woche beim Podcast am Freitag und auf YouTube wie immer am Sonntag. Und in der zweiten Folge, im zweiten Teil, sprechen wir dann unter anderem über den Deep Drive Motor. Wir sprechen über Innovationen aus Asien und Japan, beispielsweise bei Toyota, die man vielleicht auch gar nicht erwarten könnte und würde. Wir sprechen darüber, was denn die ganzen Materialebenen, welche Relevanz die haben, was es für Innovationen gibt, wenn man zum Beispiel Kupfer weglässt und all die anderen Dinge. Also wir gehen nochmal ein gutes Stück tiefer rein, Entwicklungen und so weiter. Deswegen an der Stelle die Empfehlung, bleibt dran, schaltet wieder ein und vielen Dank, dass ihr dabei wart an dieser Stelle.